Eine Ankündigung aus dem Auswärtigen Amt, bevor wir dann wie gewohnt auch zu Fragen zu anderen Themen kommen. Aber zunächst, Herr Hinterseher, haben Sie das Wort.
Ja. Außenminister Wadephul trifft am Mittwoch die Außenminister der zentralasiatischen Staaten, die er im Auswärtigen Amt empfangen wird, unter anderem seine Amtskollegen aus Tadschikistan, Kirgisistan, Usbekistan und Kasachstan. Ebenfalls zu Gast sein wird der EU-Sonderbeauftragte für Zentralasien. Und neben bilateralen Terminen mit allen Außenministern wird es eine Plenarsitzung geben, sowie gemeinsam mit dem Ostausschuss der deutschen Wirtschaft ein gemeinsam organisiertes Wirtschaftsforum. Die zentralasiatischen Staaten sind für uns zunehmend wichtige Partner bei vielen aktuellen Themenbereichen. Dazu gehören Fragen der Energiediversifizierung, Rohstoffsicherheit, der Umgang mit den Folgen und Eindämmung des Klimawandels, aber auch Maßnahmen gegen Sanktionsumgehungen von Seiten Russlands. Deutschland setzt sich mit zahlreichen Projekten in der Region ein, unter anderem der Green Central Asia Initiative, bei Extremismusprävention und auch bei Stabilisierungsprojekten. Das Ministertreffen baut auf den Z5+1 Gipfeltreffen 2023 in Berlin und 2024 in Astana auf.
Danke. Danke. Dazu gibt es auch direkt Fragen, unter anderem von Herrn Rinke.
Ja, Hinterseher, danke. Sie hatten es eben selber kurz erwähnt, Maßnahmen, Sanktionsumgehung Russland. Es ist ja so, dass einige von diesen zentralasiatischen Ländern jetzt auf der EU-Sanktionsliste landen können, weil man ihnen eben vorwirft, dass sie diese Sanktionen umgehen. Vielleicht können Sie uns da einen Überblick geben, wer von diesen zentralasiatischen Ländern da am problematischsten gesehen wird.
Ja, ich möchte keinen Überblick geben über die schwierigsten Länder oder die am meisten betroffenen Länder. Es geht ja immer dann um Akteure, private Akteure zumeist, die diese Sanktionsumgehungen betreiben. Wir wissen auch, dass Russland dort ein, sage ich mal, sehr elaboriertes System entwickelt hat. Und das ist natürlich etwas, das wir uns im europäischen Rahmen dann immer gemeinsam ansehen. Nicht zuletzt deshalb gibt es mittlerweile 19 Sanktionspakete, ein 20. ist in Arbeit, die auch aufeinander aufbauen und die genau zum Ziel haben, diese Sanktionsumgehungen zusätzlich zu erschweren. Es wird natürlich nie möglich sein, das vollkommen zu eliminieren. Allerdings gelten unsere Anstrengungen auch mit den europäischen Partnern eben dem Ziel, das so schwer wie möglich zu machen. Und
Darf ich noch mal kurz nachfragen, wenn Sie keine Namen nennen wollen, nenne ich mal einen. Kirgisien soll auf die Liste drauf. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung das unterstützt.
Sie wissen, dass wir im Rahmen der EU-Sanktionen und der EU-Sanktionspakete diese Dinge im europäischen Rahmen im Vertrauen abstimmen. Und deswegen würde ich mich dazu nicht äußern wollen, wie die Position im Einzelfall der Bundesregierung dazu ist.
Herr Jessen.
Herr Hinterseher, Sie erwähnten den Ostausschuss der deutschen Wirtschaft. Historisch war das ja der wichtigste Türöffner zu Russland. Welche Rolle nimmt dieser Ostausschuss jetzt ein? Sehen Sie da Tendenzen, sozusagen die Abschottung, die Sanktionsabschottung gegen Russland zu verstärken, auch über dieses Gremium? Oder müssen Sie befürchten, dass Workarounds gesucht werden?
Also das ist natürlich nach wie vor ein sehr wichtiges Instrument unserer Wirtschafts- oder Außenwirtschaftspolitik, und insofern ist es wichtig, dass es diese Initiative auch gibt, und wir versuchen weiter, sie in die Lage zu versetzen, dahingehend zu arbeiten, um eben mit diesen Partnerstaaten, die wir eben benannt haben, die Wirtschaftsbeziehungen auszubauen. Sie wissen, dass die benannten Staaten natürlich geostrategisch und geopolitisch in einer schwierigen Lage sind. Und insofern ist es wichtig, dass wir als Deutschland, aber auch eben als deutsche Wirtschaft Angebote machen können, die für eine wirtschaftliche Entwicklung dann zuträglich sind.
Sie haben jetzt vermieden zu sagen, wie die Rolle des Ostausschusses in Bezug auf Russland aussehen kann oder soll. Deswegen frage ich nochmal danach. Und können Sie irgendwelche Möglichkeiten skizzieren, dass die wegfallenden Russlandgeschäfte, für die deutsche Wirtschaft in irgendeiner Weise über die anderen jetzt neuen Partnerstaaten kompensiert werden können?
Also ich glaube, es geht nicht darum, eine Kompensation dafür zu finden, denn unsere Politik, unsere Sanktionspolitik gegenüber Russland zielt darauf ab, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine so oder dahingehend zu unterbinden, dass wir den Druck auf Russland erhöhen. Insofern steht diese Politik für sich. Daneben geht es darum, für die Wirtschaft natürlich jeweils Chancen zu eröffnen, indem auch durch wegfallende Handelsplätze vielleicht neue Partnerschaften gefunden werden können, der Handel ausgebaut wird. Aber ich würde das nicht in einen unmittelbaren Zusammenhang stellen. Fragen, die Sie natürlich direkt an den Ostausschuss richten müssten, kann ich Ihnen leider hier nicht beantworten.
Dann kommen wir zu Fragen zu anderen Themen. Mir wurden vorab schon einige genannt, unter anderem das Thema Stromnetze, das Urteil gegen Jimmy Lai, die Münchner Sicherheitskonferenz, das Mietrecht, Sicherheit bei der Bahn, Epstein. Das sind nur einige. Dazu gab es noch Meldungen, wo ich nicht weiß, welche Themen sich dahinter verbergen. Wir fangen an, das hatten mir zwei Kollegen genannt, mit dem Thema Stromnetze bei Herrn Wiedemann.
Dankeschön. Ich hätte in dem Zusammenhang eine Frage ans Umweltministerium. Es ist ja ein Gesetzentwurf bekannt geworden, ein sogenanntes Netzpaket, was nach Aussagen der oder Einschätzung der erneuerbaren Branche den Zubau durch Einschränkungen beim Einspeise- und Anschlussvorrang ziemlich einschränken könnte. Da würde mich mal die Position Ihres Hauses interessieren. Der Minister hat ja neulich sehr stark auf einer Konferenz in Ihrem Haus auf die Beibehaltung des erneuerbaren Ausbautempos gedrungen. Danke.
Ja, dazu kann ich zweierlei sagen. Zum einen den Äußerungen des Ministers kann ich nichts hinzufügen. Und zweitens, solange Abstimmungen noch laufen, wissen Sie, lassen wir uns nicht zu Einzelheiten ein an dieser Stelle. Und ansonsten würde ich noch verweisen auf das federführende Ressort.
Wenn ich da einmal bei Ihnen, Frau Ungrad, nachhaken könnte, steht denn tatsächlich der Einspeise- und der Anschlussvorrang dann zur Disposition aus Sicht des BMWE?
Moment. Entschuldigung, jetzt ist es an.
Sie haben eben zu Recht den Konjunktiv genannt. Das ist ein Leak, den wir nicht, prinzipiell nicht kommentieren. Und Details zu gesetzlichen Ändern werden wir dann zu gegebenen Anlass öffentlich vorstellen und konsultieren. Ich kann Ihnen grundsätzlich sagen, wir haben bereits in den aus dem Energiewende-Monitoring abgeleiteten Schlüsselmaßnahmen angekündigt, den Ausbau von erneuerbaren Energien und Netzen besser zu synchronisieren, weil das auch notwendig ist. Das erhöht die Kosteneffizienz des Energiesystems, indem teure Abregelungen vermieden werden und EE, also erneuerbare Energieressourcen, besser alloiert werden. Wir halten dabei an der Energiewende fest und dem Ziel des EEG, bis 2030 einen EE-Anteil von 80% im Stromsektor zu erreichen. Daran richten sich die Bundesregierung aus, ebenso wie an der Versorgungssicherheit und an der Kosteneffizienz.
Herr Packrow, oder hat sich...
Ja, auch nochmal dazu, aus der erneuerbaren Branche gibt es ja die Befürchtung, dass durch diese Vorschläge jetzt die Finanzierungskosten steigen können. Wie wollen Sie dem denn entgegenwirken?
Ja, wie gesagt, ich würde das Papier nicht weiter kommentieren im Detail. Wir sind hier noch in den Gesprächen. Insofern kann ich Ihnen jetzt zu Details mich nicht äußern.
Können Sie was zum Zeitplan sagen, wann das Gesetz im Kabinett in die Ressortabstimmung
geht? Liegt jetzt kein konkreter Zeitplan vor.
Herr Rinke?
Ja, Frau Ungrad, in dem Spiegelbericht werden ja auch Anträge genannt von Großbatterieanbietern im Volumen von 400 Gigawatt. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob es bei Ihnen im Ministerium eigentlich eine Zahl gibt, wie groß der Zubau überhaupt sein kann, weil diese Zahl als sehr, sehr hoch gilt. Die werden wahrscheinlich nicht alle genehmigt werden, diese Anträge. Wie viel braucht Deutschland denn an Batteriekapazitäten?
Ich kann Ihnen jetzt keine genaue Zahl beziffern. Ich würde gerne nochmal auf das Energiewende-Monitoring verweisen, wo ich ja eben gerade mich dazu geäußert habe, dass wir den Ausbau der Erneuerbaren mit den Netzen besser synchronisieren. Und dazu zählt natürlich auch eventuelle Einspeisung von Großbatterien und Ähnlichem.
Aber eine Zahl können Sie nicht nennen,
oder? Liegt mir momentan nicht vor.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Herr Eckstein?
Frau Ungarn, nochmal nachgefragt. Sie haben das Papier, wollen Sie nicht kommentieren, aber es gibt offensichtlich Überlegungen, dass auch Netzbetreiber, dass man sich an den Netzkosten beteiligen soll, wenn man Windparks oder Solaranlagen aufstellt. Können Sie dazu was sagen? Gibt es dazu Überlegungen bei Ihnen im Haus?
Ich habe ja gerade noch mal auf das Monitoring verwiesen, den Ausbau von Erneuerbaren und Netzen besser zu synchronisieren. Das ist dringend notwendig. Das hat die Ministerin ja bei der Vorstellung des Energiewende-Monitorings auch gesagt. Und darauf möchte ich in dem Zusammenhang mit Ihrer Frage auch gern verweisen.
Sie haben jetzt gerade das Wort Leak auch benutzt in einer Ihrer Antworten. Wird das denn bei Ihnen im Ministerium als Problem angesehen, dass über diesen Gesetzentwurf, der ja aus Ihrem Haus stammt, jetzt berichtet wird?
Leaks sind nie gut. Und weil die Wahrheit oft eben eine andere ist. Aber das ist der Pressealltag. Damit leben wir gut.
Zu dem Thema sehe ich keine Herr Jessen, dazu?
Da Sie sagen, Leaks sind nie gut, gilt das auch für WikiLeaks? Auch nie gut?
Ich habe von Leaks aus meinem Haus gesprochen.
Ach so, verstehe.
Vielleicht würde ich auch darum bitten, jede Frage ist legitim, aber schon gerne beim Thema zu bleiben. Ich habe eine lange Liste.
Thema war Leaks.
Und das nicht zu weit zu denen, wie die Nachfragen gehen. Aber das ist nur eine Bitte. Wir machen weiter mit einem neuen Thema bei Herrn Wurzel.
Danke. In Hongkong ist heute das Strafmaß verkündet worden gegen den Demokratieaktivisten und Zeitungsverleger Jimmy Lai. Frage an Herrn Cornelius und Herrn Hinterseher. Wie beurteilt das die Bundesregierung?
Die Bundesregierung betrachtet das mit großer Sorge. Sie wird nun das Urteil stärker auswerten. Die Kommission hat bereits Forderungen gestellt und das Auswärtige Amt wird sich dazu auch noch äußern.
Genau. Ich kann vielleicht ergänzen, der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung hat sich soeben dazu geäußert. Wir hatten uns beim Schuldspruch hier im Dezember schon geäußert und das gilt natürlich jetzt auch fort bei der Urteilsverkündung.
Inwiefern wird sich der Bundeskanzler dieses Thema mitnehmen, wenn er nach China reist?
Das Thema muss er nicht mitnehmen, weil es liegt ja auf dem Tisch. Es ist da und deswegen wird es ihn auch begleiten.
Herr Eckstein?
Sie haben jetzt ausgedrückt, dass Sie das mit großer Sorge betrachten, auch dass Sie da Unverständnis haben. Was folgt denn daraus, Herr Hinterseher? Wird beispielsweise der chinesische Botschafter einbestellt oder wie kommuniziert man sowas als Bundesregierung?
Naja, Sie wissen, dass wir uns schon beim Schuldspruch gegen Jimmy Lai im Dezember 2025 mit den G7 Außenministerinnen und Außenministern dazu geäußert hatten und auch die Freilassung von Jimmy Lai gefordert hatten. Wir fordern die Hongkonger Behörden auf, die Rechte und Freiheiten zu achten. Auch das haben wir damals gesagt, die den Bürgerinnen und Bürgern Hongkongs verfassungsrechtlich zugesichert werden. Und im Fall von Jimmy Lai kommt dann noch erschwerend hinzu, dass er einen sehr fragilen Gesundheitszustand hat, dem medizinisch wie eben auch rechtlich entsprochen werden muss.
Meine Frage war jetzt dahingehend, das sind jetzt öffentliche Äußerungen. Die Frage war, wie kommunizieren Sie das gegenüber den Machthabern in China?
Ich glaube, wir würden es bei öffentlichen Äußerungen so halten, wie wir es bei öffentlichen Äußerungen halten. Wir äußern sie öffentlich und bei vertraulicher Kommunikation würden wir es so halten, wie wir es bei vertraulicher Kommunikation sonst auch halten und uns dann nicht dazu einlassen.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann hat Herr Rinke ein neues Thema.
Ja, danke schön. Frage geht an Herrn Harmsen. Die SPD hat ja gestern Sozialversicherungsabgaben, genauer gesagt für den Gesundheitsbereich, auf alle Einkommensarten beschlossen im SPD-Parteivorstand. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das konkrete Auswirkungen auf die Arbeit des Finanzministers hat. Wird bei Ihnen jetzt eine entsprechende Vorlage erarbeitet?
Also das hat ja erstmal die SPD beschlossen, für die ich hier nicht sprechen kann. Der Finanzminister hat sich gestern in seiner Funktion als SPD-Parteivorsitzender geäußert und jetzt irgendwelche Ankündigungen hier zu machen, dafür halte ich es für zu früh.
Aber wenn ich kurz nachfragen darf, Sie haben ja auf die Personalunion verwiesen. Nun ist er ja nicht schizophren. Ich hätte deswegen nochmal gerne nachgefragt, sind das Pläne, die er mit in die Regierung hineintragen will oder dienen die eigentlich eher mittelfristig der Profilierung der SPD?
Also das kann ich Ihnen für die SPD nicht beantworten. Fakt ist, ich habe Ihnen jetzt hier heute noch nichts anzukündigen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht, aber Herr Rinke, wollen Sie mit dem Thema Mietrecht gleich weitermachen? Das erschiene mir sinnvoll.
Ja, gerne. Das kam auch gestern. Frage an Herrn Cornelius. Die Justizministerin hat ja ein Mietpaket vorgeschlagen. Können Sie uns sagen, wann das im Kabinett sein soll? Robig hatte gestern gesagt, dass das Paket innerhalb der Bundesregierung schon abgestimmt sei.
Sie wissen ja, dass die Bundesregierung für einen bezahlbaren Wohnraum eintritt. Sie hat die Mietpreisbremse im vergangenen Jahr verlängert bis zum 31.12.2029. Der Koalitionsvertrag sieht außerdem vor, dass es weiter punktuelle Anpassungen geben wird, auch in diesem Bereich. Und nun liegt der Referentenentwurf vor. Der geht jetzt in die Anhörungen, Länder und Verbände. Das wird jetzt durch diese Anhörungen gehen und dann wird das in der Koalition bzw. in der Regierung zur finalen Abstimmung kommen.
Aber das heißt, er ist in der Bundesregierung noch nicht abgestimmt?
Der jetzt in der Anhörung wird er anders rauskommen, reingeht und dann wird er in der Vorabstimmung in der Bundesregierung weiter diskutiert.
Nochmal, Herr Rinke.
Keiner will. Dann gebe ich die Frage nochmal weiter an Frau Meier. Vielleicht können Sie nochmal sagen, was die zeitliche Zielvorstellung Ihrer Ministerin ist für dieses Mietpaket.
Also zunächst kann ich nochmal darauf verweisen, dass die Abstimmungen dazu noch laufen. Es wurde jetzt ja gerade die Länder- und Verbändebeteiligung eingeleitet. Da ist die Stellungnahmefrist der 6. März. Und anschließend werden die Stellungnahmen ausgewertet und dann wird der Gesetzentwurf fortentwickelt zu einem Regierungsentwurf, der dann schnellstmöglich ins Kabinett soll. Zu dem Zeitrahmen hat sich die Ministerin gestern auch geäußert. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Dann hat Frau Gerhäuser ein neues Thema.
Genau, geht auch um Leak. Epstein-Skandal und Epstein-Akten wurden veröffentlicht. Herr Cornelius, ich habe zunächst eine Frage an Sie. Es gibt ja in einigen europäischen Ländern schon offizielle Ermittlungen, Lettland, Litauen, auch in Polen. Da gibt es zum Beispiel auch den Verdacht, dass es mögliche Verbindungen zwischen Epstein und dem russischen Geheimdiensten geben könnte. Wurden auch deutsche Interessen gefährdet, fragen sich jetzt viele. Und deshalb würde ich gerne wissen, will die Bundesregierung eine systematische Auswertung der Epstein-Files?
Die Bundesregierung beobachtet die Debatte und auch die Auseinandersetzung strafrechtlicher Verfahren sind mir momentan hier nicht bekannt. Es ist eine Sache der Ermittlungsbehörden und nicht der Bundesregierung hier zu ermitteln. Es hat natürlich eine politische Komponente und deswegen wird das aufmerksam beobachtet. Und wir sehen auch, was in anderen Ländern dazu ans Tageslicht kommt, beziehungsweise wie es dort politische Auswirkungen hat. Aber wie gesagt, die Bundesregierung ist keine Ermittlungsbehörde.
Ich frage auch gerne noch gleich beim BMI, aber zunächst dann doch noch mal, weil einige Bundestagsabgeordnete auch von einem Erpressungspotenzial sprechen, das rückwirkend noch mal untersucht werden müsste, inwieweit Europa und Deutschland dann Entscheidungen getroffen haben, die unter diesem Hebel standen. Machen Sie sich da Sorgen?
Ich verstehe nicht den Hebel. Also ich weiß jetzt nicht, welches Erpressungspotenzial für die Bundesregierung darin liegt.
Ja, sollten zum Beispiel russische Akteure damit drin sein?
Das ist alles sehr hypothetisch und ich mache mir dann Sorgen, wenn es konkret wird.
Okay, dann hätte ich gerne eine Frage noch an Herrn Zanetti, können Sie sicher jetzt denken, nämlich inwiefern eigentlich die Sicherheitsbehörden schon Kenntnisse über die Netzwerke haben und ob es da Ansätze für Ermittlungen schon gibt.
Also wie Sie wissen, grundsätzlich, was Ermittlungen angeht, äußern wir uns hier nicht. Also ich kann da auch entsprechend keine großen Ergänzungen zu machen, was gerade gesagt worden ist.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann machen wir mal weiter bei Herrn Sambale.
Danke. Ich hätte eine Frage ans Auswärtige Amt. Herr Hinterseher, die USA bereiten gerade verschärfte Einreiseregeln für Touristen vor anscheinend. Das sorgt auch schon für Unruhe, zum Beispiel an Schulen, die Austausche planen. Was wissen Sie darüber und planen Sie, die Reisehinweise zu verändern? Was empfehlen Sie Leuten, die jetzt in die USA reisen wollen?
Ja, Sie wissen, dass wir unsere Reise- und Sicherheitshinweise fortlaufend anpassen, immer auf die aktuelle Situation. Das heißt, unsere Reise- und Sicherheitshinweise sind auch jetzt mit aktuellem Stand aktuell gehalten. Wir haben natürlich den veröffentlichten Vorschlag der Grenzschutzbehörde CBP gesehen. Die Neuregelung der Einreisevorschriften neu vorzunehmen. Wir beobachten diese Entwicklungen sehr aufmerksam. Die Vereinigten Staaten, das ist klar, gestalten ihre Visa- und Einreisepolitik souverän. Und Einreiseregeln sind grundsätzlich Entscheidungen des jeweiligen Staates. Nichtsdestoweniger, wie gesagt, wir betrachten das und zum aktuellen Zeitpunkt sind das erstmal Pläne.
Vielleicht noch eine Nachfrage. Die Bundesdatenschutzbeauftragte hat sich schon besorgt gezeigt. Gibt es denn, auch wenn Sie sagen, das ist eine souveräne Entscheidung der USA, Kontakte mit den USA über diese Regeln?
Ja, wir haben eine Botschaft, wir haben Auslandsvertretungen in den USA, die natürlich fortlaufend die Lage beobachten. Es gab entsprechend eine Eingabefrist. Ich glaube, diese Eingabefrist endet heute, wenn ich mich nicht täusche. Und entsprechend nehmen wir natürlich immer Möglichkeiten wahr, im Rahmen unserer diplomatischen Beziehungen auf Entscheidungen nach Möglichkeit Einfluss zu nehmen, die wir im Zweifel als nachteilig empfinden.
Herr Rinke dazu?
Ja. Nur Herr Hinterseher, eine kurze Nachfrage, um es richtig zu verstehen. Wenn heute die Eingabefrist endet, hat die Bundesregierung eine Eingabe gemacht bei der US-Regierung?
Ich würde mich auf das zurückziehen, was ich gerade gesagt habe. Wir haben fortlaufend Kontakt mit den amerikanischen Behörden, haben Auslandsvertretungen und nehmen natürlich das zur Kenntnis, was dort an Planungen aktuell in der Pipeline ist. Darüber hinaus habe ich Ihnen heute da nichts anzukündigen dazu.
Aber wenn ich mal nachfragen darf, ich verstehe jetzt das Problem nicht ganz. Sie sagen, heute endet eine Eingabefrist. Die Bundesregierung ist mit der US-Regierung ständig in Kontakten. Also gab es dann jetzt eine formelle Eingabe, vielleicht mit warnenden Hinweisen, dass das für den Tourismusverkehr aus Deutschland nicht vorteilhaft ist, was dort geplant ist?
Ja, vielleicht können wir dazu unter drei gehen.
Dann gehen wir unter drei. Dazu der Hinweis, dass...
Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo. Ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Entweder unter eins. Noch eine Frage dazu unter eins.
Ich hätte ganz gerne hinterher nochmal gefragt, ob Sie eigentlich Zahlen haben über deutsche Staatsbürger, die in den USA leben. Es gab jetzt wieder einen Fall, ich glaube, es war in Kalifornien, wo jemand verhaftet wurde, weil dessen Visum ausgelaufen ist, er aber eine Green Card beantragt hat. Das scheint ja kein Einzelfall zu sein. Gibt es da irgendwelche Zahlen, dass Sie sagen können, wie viele deutsche Staatsbürger eigentlich in Bedrängnis geraten durch Einwanderungsregeln, Aufenthaltsregeln in den USA?
Ja, ich ich habe Zweifel daran, dass wir das statistisch erfassen tatsächlich. Soll es dazu aber die Möglichkeit geben, das irgendwie in Erfahrung zu bringen, würde ich Ihnen das nachreichen.
Danke. Dann sehe ich auch dazu keine weiteren Fragen mehr und wir machen weiter bei Herrn Fechtner.
Ja, vielen Dank, Fechtner, DTS. Eine Frage zur Münchner Sicherheitskonferenz, denn es ist ja ziemlich ungewöhnlich, dass der Bundeskanzler die Konferenz mit einer Rede eröffnet. Warum will er das machen?
Das ist nicht ungewöhnlich.
Aber es kam ja eigentlich eher selten vor.
Also ich bisher. Nehme seit 30 Jahren an dieser Konferenz teil und es kam sehr, sehr häufig vor.
Es geht ja jetzt um die Eröffnungsrede. Ja. Idee aber von den Veranstaltern oder?
Bundeskanzler hält eine Rede auf der Sicherheitskonferenz. Es wird eine grundsätzliche Rede sein, die er zur Eröffnung hält über das Timing und die Abläufe der Konferenz. Entscheidet der Veranstalter, natürlich im Zusammenspiel mit der Bundesregierung. Und der Bundeskanzler freut sich auf die Gelegenheit, auch diese Bühne zu nutzen, um die Position der deutschen Bundesregierung in grundsätzlichen Fragen der Außenpolitik kenntlich zu machen.
Herr Rinke, Sie hatten auch noch eine Frage zur MSC.
Ja, Herr Ischinger hat heute Morgen angekündigt, dass es auch ein G7-Außenministertreffen am Rande der Sicherheitskonferenz gibt. Ich hätte ganz gerne gewusst, weil da ja auch Herr Starmer und Herr Macron teilnehmen wollen, ob auch ein E3-Treffen geplant ist.
Also über die diversen Formate, Treffen, Treffmöglichkeiten, Runden, die sich im Laufe dieser 2 Tage dort in München ergeben werden, geben wir gerne Auskunft, wenn sie stattgefunden haben oder kurz davor. Sie wissen auch aus Erfahrung, dass diese Konferenz gerade in den Tagen davor stark im Fluss ist. Das heißt, die Abläufe werden diskutiert, ideal zusammengebaut. Das sind ja viele Gesprächsmöglichkeiten, die sich ergeben. Bundeskanzler wird bestmöglichen Gebrauch von den Optionen machen, die sich ihm da auch bieten, die anderen Partner auch. Und insofern sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt noch keine Formate in Aussicht stelle, bevor sie da nicht final entschieden sind.
Ja. Gibt es denn schon irgendwelche Planungen für bilaterale Treffen, die der Kanzler treffen möchte? Also ich erwähne nur 2 Namen. Der kanadische Premierminister wird ja auch da sein. Also ist geplant zumindest, dass er vielleicht sich mit ihm trifft. Und der kalifornische Gouverneur Newsom ist auch in München. Plant der Bundeskanzler, ihn zu treffen?
Also es gibt eine lange, lange Liste von potenziellen Gesprächspartnern, von bilateralen Anfragen, auch von Wünschen, die der Bundeskanzler hat. Aber auch hier gilt, dass wir das dann bekannt geben, wenn es final entschieden ist.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen mehr. Dann ist Frau Geuter an der Reihe mit einem neuen Thema.
Ja, und eine Frage an Herrn Hinterseher. Und zwar geht es um die noch bis Ende März laufende Frist für Nominierungen für die 6 anstehenden Wahlen zum Internationalen Strafgerichtshof. Ist es richtig, dass Deutschland, obwohl sich nicht viele andere Europäer bewerben und es damit keine schlechte Chancen gäbe, den Hut nicht in den Ring werfen wird, also keine Kandidaten nominieren wird? Und sollte das so sein, warum nicht? Wäre das nicht gerade in diesen Zeiten, was den Internationalen Strafgerichtshof betrifft, auch ein Zeichen der Wertschätzung?
Ja, also es ist so, dass tatsächlich keine Kandidatur geplant ist. Das hat damit zu tun, dass wir anderen internationalen Kandidaturen aktuell eine Priorität einräumen für Deutschland, für die Bundesregierung. Grundsätzlich wird über diese wichtigen Kandidaturen, auf die wir uns dann konzentrieren, im Bundeskabinett entschieden. Aktuell konzentrieren wir uns sehr stark auf die, wie Sie wissen, Kandidatur im VN-Sicherheitsrat für den nichtständigen Sitz 2027-2028.
Darf ich nochmal nachfragen, inwiefern steht das in Konkurrenz?
Das führt vielleicht an der Stelle wirklich ein bisschen zu weit zu internationalen Kandidaturen und den zugrunde liegenden Mechanismen dann auszuführen. Aber es bietet sich in dem Zusammenhang immer sehr stark an, zu priorisieren und sich auf einzelne Kandidaturen zu konzentrieren, um die erfolgreich zu Ende zu bringen.
Herr Rinke.
Herr Hinterseher, würden Sie sagen, dass eine Kandidatur für den Internationalen Strafgerichtshof die deutsche Kandidatur für den Sicherheitsrat eher schädigen würde?
Ich habe gerade dazu ausgeführt, was ich auszuführen habe. Diese Kandidatur, wie soeben dargelegt, hat für uns aktuell keine Priorität, so wie wir das für uns selbst beschlossen haben.
Herr Jessen?
Herr Hinterseher, können Sie sagen oder gegebenenfalls nachliefern, ob in der Vergangenheit Kandidaturen sowohl für vergleichbare Gremien wie VN-Sicherheitsrat und Internationalen Strafgerichtshof seitens Deutschland angemeldet wurden oder nicht?
Ich mag versuchen, das in Erfahrung zu bringen, Herr Jessen. Ich bin nicht besonders optimistisch, ob wir da jetzt auf die Schnelle einen Vergleich herbekommen. Was nochmal gilt oder was ich nochmal darlegen möchte, ist, dass es natürlich sehr fein ausdifferenziert werden muss. Wir müssen Prioritäten setzen und das tun wir in diesem Zusammenhang. Es gibt immer eine Reihe gleichzeitig laufender internationaler Kandidaturen und deswegen bietet sich dort immer an, Schwerpunkte zu setzen und das tun wir.
Ja, aber genau das ist ja der Hintergrund der Frage. Wenn es in der Vergangenheit durchaus Parallelkandidaturen gegeben hat, die sich nicht gegenseitig behindert oder blockiert haben, dann stellt sich die Folgefrage, warum das jetzt so sein sollte.
Ja, vielleicht können Sie dann tatsächlich versuchen, falls es dazu was
müsste dokumentierbar sein.
Genau, falls dazu was nachzuliefern wäre, würde ich das tun. Es gibt eben unterschiedliche Ebenen, es gibt auch unterschiedliche Relevanz, unterschiedliche Schwerpunkte. Sie wissen, nicht alles ist von der Wertigkeit gleich, das gilt es abzuwägen. Und deswegen haben wir immer auch nur eine bestimmte Anzahl, zeitgleicher Kandidaturen.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann ist Herr Eckstein an der Reihe.
Stichwort Sicherheit bei der Bahn. Ich hätte eine Frage an das Verkehrsministerium und vielleicht auch das Bundesinnenministerium.
Warten wir vielleicht kurz den Sitzplatzwechsel ab.
Die Bahn hatte ja angekündigt, dass es sehr kurzfristig einen Sicherheitsgipfel mit allen Stakeholdern geben soll. Mich würde interessieren von der Bundesregierung, ob man sich da mittlerweile einen Termin gefunden hat und wer daran teilnehmen wird. Danke.
Danke für die Frage. Die Bahn hat eingeladen für den Freitag von 10 bis 13 Uhr im Bahntower zu einer Pressekonferenz, zum den Sicherheitsgipfel und einer anschließenden Pressekonferenz. An dieser Sitzung oder an diesem Gipfel oder Zusammenkunft, wie immer Sie es nennen mögen, nimmt auch der Bundesverkehrsminister teil, der ja von Anfang an sich auch des Themas mit angenommen hatte. Sie werden sich erinnern, wir waren ja direkt danach am Donnerstag, haben wir erste Gespräche geführt mit dem Vorstandsvorsitzenden von DB Regio und dem Gesamtbetriebsratsvorsitzenden von Regio in Mannheim. Und wir standen immer in engen Kontakt, auch mit der Bahnchefin, mit Frau Paller. Und soeben ist auch gerade über Agentur gelaufen, DBA hat es um 10.43 Uhr, 45 gebracht, 11.45 Uhr gebracht oder 43, hat die Bahn jetzt eingeladen. Und der Bundesverkehrsminister wird daran teilnehmen. Und wir werden auch von unserer Seite im Haus das sehr aktiv und intensiv vorbereiten und die entsprechenden Themen aufbereiten, die auf dem Tisch liegen.
Ich würde gerne noch mal nachfragen an das Bundesinnenministerium. Wird auch Herr Dobrindt daran teilnehmen? Und falls nein, viele der Fragen, die ja aktuell diskutiert werden, betreffen ja vor allem auch die Bundespolizei. Wie sieht da, falls Sie nicht daran teilnehmen, gegebenenfalls die Vorbereitung oder auch der Austausch mit dem Verkehrsministerium teil? Danke.
Ja, vielen Dank. Das BMI wird an diesem Gipfel teilnehmen. Entsprechend der Einladung, wenn diese eingegangen ist. Und zum Thema der Bundespolizei kann ich Ihnen ganz allgemein sagen, dass die Bundespolizei ja in den letzten Jahren personell stark aufgestellt worden ist und auch flexibel einsetzbar ist und auch in den vergangenen Jahren gezielt ausgebaut worden ist. Und Bund und Länder damit auch gemeinsam und lageangemessen auf steigende sicherheitsrelevante Anforderungen reagieren können. Wir haben derzeit etwa rund 41.000 Polizeivollzugsbeamten bei der Bundespolizei im Einsatz. Zusätzlich finden sich etwa 5.000 Anwärterinnen und Anwärter in der Ausbildung und auch durch zusätzliche Haushaltsstellen und den Ausbau von Einsatzhundertschaften wurde die Bundeswehr in ihrem gesamten Aufgabenspektrum nachhaltig gestärkt, auch im Bereich der bahnpolizeilichen Aufgaben. Es ist uns wichtig, noch einmal hervorzuheben, wir haben hier eine gemeinsame Verantwortung von Bund und Ländern. Das Bundesinnenministerium begrüßt vom Hintergrund aktueller Lageentwicklung, insbesondere auch bei Demonstrationen, Großveranstaltungen wie Fußballspielen und der zivilministerischen Zusammenarbeit eine Stärkung der Bereitschaftspolizeien der Länder. Dabei bleiben die fachlichen Bewertungen sowie die Haushalts- und personalrechtlichen Entscheidungen klar in der Verantwortung der Länder. Sicherheit ist letztlich eine gemeinsame Aufgabe. Der Bund leistet mit einer leistungsfähigen und gut aufgestellten Bundespolizei hier seinen Beitrag im engen Schulterschluss mit den Ländern und mit dem klaren Ziel, die öffentliche Sicherheit und auch in herausfordernden Zeiten zuverlässig zu gewährleisten.
Herr Packhoff dazu?
Ja, vielen Dank. Eine Nachfrage hier drüben. Würden Sie sagen, dass der Einsatz der Bundespolizei, der verstärkte Einsatz für Grenzkontrollen die Möglichkeiten einschränkt, die Sicherheit an Bahnhöfen oder in Bahnen zu gewährleisten?
Also wie wir das ja in der Vergangenheit auch schon öfters gesagt haben, guckt die Bundespolizei sehr genau darauf, welche Kapazitäten sie hat und welche Lagen entsprechende Einsätze erfordern. Ich hatte letzte Woche schon auf die Schwerpunktmaßnahmen auch hingewiesen, die im letzten Jahr im Bereich der Bundespolizei und im Bereich Bahnhöfen stattgefunden haben, sodass die Bundespolizei sich verschiedener Lagen auch unter der Aufgabe der grenzpolizeilichen Aufgaben entsprechend annimmt.
Das heißt, es gibt keine Einschränkungen aufgrund der verstärkten Grenzkontrollen in anderen Einsatzbereichen?
Ich habe den Ausführungen, die ich gerade gemacht habe, nichts hinzuzufügen.
Dann Herr Eckstein nochmal.
Herr Zanetti, ich hätte eine kurze Nachfrage. Sie haben gerade noch nur gesagt, das BMI nimmt teil. Steht denn schon fest, wer für das BMI teilnehmen wird?
Also wir werden uns zu gegebener Zeit dazu äußern, wer da teilnimmt.
Jetzt ist noch nicht die gegebene Zeit?
Jetzt ist noch nicht die gegebene Zeit. Die Einladungen sind ja gerade erst rausgegangen.
Herr Steinkohl?
Herr Zanetti, wenn Sie sagen, dass das Bundesinnenministerium den Gipfel intensiv vorbereitet wird, geht es denn dann davon auszugehen, dass Sie mit einem konkreten Vorstellungs- oder Forderungskatalog auch in diese Beratungen gehen? Und was könnte da drin stehen?
Also Sie werden es mir nachsehen, dass ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ins Detail einsteigen werde, was diesen Gipfel angeht, da der Gipfel noch nicht stattgefunden hat. Und wir werden uns entsprechend dazu äußern, wenn der Gipfel vorbei ist.
Dann machen wir noch mal weiter mit einem anderen Thema bei Herrn Wiedemann.
Ich bräuchte noch mal das Umweltministerium. Und zwar hätte ich eine Frage auch zu den...
Warten Sie kurz, bis der Kollege sich gesetzt hat.
Da geht es um den bekannt gewordenen Entwurf zum Klimaschutzprogramm. Was da drin steht, reicht er jetzt noch nicht aus, um die Ziele zu erreichen? Wird er jetzt nochmal nachverhandelt, vor allen Dingen im Sinne des Gebäudeenergiegesetzes, was da, glaube ich, noch gar keine Rolle spielt, aber auch in der Koalition ja relativ umstritten ist, ob das überhaupt angeschärft wird?
Ja, danke für die Frage. Ähnliches Thema. Also wir hatten ja schon das Stichwort Leak. Also zum Klimaschutzprogramm gilt es zu sagen, dass die Abstimmungen, wie Sie wissen, schon seit vielen Monaten laufen. Das ist ein fortwährender Austausch. Der dauert immer noch an. Das bedeutet, im Moment gibt es noch keinen Stand, zu dem wir uns äußern könnten, erst recht eben noch keinen Abschluss der Abstimmungen. Da kann ich an dieser Stelle nur um ein bisschen Geduld bitten. Der Anspruch ist von Anfang an klar gewesen. Das Klimaschutzprogramm dient der Einhaltung der gesetzlich festgelegten Minderungsziele, also -65% bis 2030. Und der Anspruch gilt natürlich.
Kurze Nachfrage. Warten Sie denn ab, bis, ich glaube, Ende Februar der Entwurf des GEG kommt oder des Gebäudemodernisierungsgesetzes?
Tut mir leid, dass ich da jetzt mit einem Klassiker der REC-PK kommen muss. Aber auch das ist ein Aspekt laufender Abstimmungen, zu denen wir uns nicht äußern.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann Herr Rinke nochmal.
Ja, Herr Cornelius, ich hätte ganz gern nach einer Reaktion auf das Wahlergebnis in Japan gefragt, wie Sie das beurteilen und ob Sie aus der Art und Weise, wie dort Wahlkampf geführt wurde, ein relativ nationalistischer Ton, irgendwelche Rückschlüsse auch auf Wahlkämpfe in Deutschland und Europa ziehen.
Danke. Die Hochrechnung haben ja den deutlichen Sieg der Ministerpräsidentin Takaichi bestätigt. Der Bundeskanzler hat ihr gratuliert zum Wahlsieg. Sie wird auch zeitnah das Gespräch mit ihr suchen, beobachten, wie steht sie, politische Entwicklung im Ausland, auch in Japan, aber wir kommentieren sie nicht.
Ja, Frage. Können Sie das noch ein bisschen bitte präzisieren? Er sucht zeitnah das Gespräch, da geht es um Telefonat oder auch um einen Besuch?
Beides, ja. Also ein Telefonat und ein, wenn das zustande kommt, werden wir darüber berichten und Besuche werden wir rechtzeitig ankündigen.
Herr Jung dazu.
Wie sieht es mit der Wahl in Portugal aus?
Die ist, das ist die Präsidentschaftswahl gewesen. Die kommentiert die Bundesregierung nicht. Das ist auf der präsidialen Ebene. Okay. Das ist der Komo.
Dann wäre ich am Ende der Frageliste und gleich gehen Hände hoch. Herr Rinke.
Ich, ja, es gibt so viele Themen. Ukraine. Herr Cornelius, können Sie aus Sicht der Bundesregierung bitte beurteilen, was Sie für Informationen haben über die Gespräche, die es zwischen der Ukraine und Russland gab? Gab es danach ein Debriefing entweder der Ukrainer oder der Amerikaner? Und wie beurteilen Sie den Stand der Verhandlungen jetzt?
Ja, Sie wissen, dass ständig der Stand der Verhandlungen evaluiert wird, dass wir im permanenten Austausch stehen, auch mit den Partnern. Wir haben das mit Zustimmung und positiver Reaktion zur Kenntnis genommen, dass jetzt die Gespräche in Abu Dhabi fortgesetzt wurden. Es bleibt wichtig, dass die Ukraine mit Russland direkt verhandelt. Das ist ein ganz zentrales Element, um sich auch einem Friedensprozess weiter fortzubewegen. Wir begrüßen, dass es zum Austausch von Gefangenen kam. Es ist jetzt der erste Austausch seit 5 Monaten und insofern ein kleines Zeichen des Fortschrittes. Wir hätten uns gleichzeitig deutlichere Fortschritte gewünscht. Moskau beharrt nach wie vor auf Maximalforderungen. Wir fordern Moskau auf, davon Abstand zu nehmen und nach tragfähigen Kompromissen zu suchen. Die Ukraine begleiten wir auf diesem Weg. Wir stimmen uns sehr eng ab. Es wird auch in den nächsten Tagen dazu Austauschmöglichkeiten geben und darüber werden wir Sie dann auch natürlich informieren.
Darf ich kurz nachfragen? Es hat zwischen den EU-Botschaftern, was diesen 90-Milliarden-Kredit an die Ukraine anging, am Wochenende anscheinend eine Einigung gegeben, aber ohne dass Details bekannt wurden. Da gibt es ja einen kritischen Punkt, nämlich ob das Geld nur für Waffen bei der Militärhilfe nur für Waffen aus der EU ausgegeben werden kann oder auch für Waffen, die zum Beispiel Großbritannien an die Ukraine liefern will. Was ist da der letzte Stand?
Der letzte Stand ist, dass es dazu eine Einigung gab und dass die Verwendung der Mittel in dem Rahmen festgelegt wurde, wie wir das auch Ende Dezember im Europäischen Rat verabredet hatten.
Das heißt, um es zu verstehen, damit können auch britische Waffen gekauft werden?
Das ist mein Verständnis, ja.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
Dann dazu, Herr Packhoff. Das Mikro war es, das.
Können Sie sagen, wie die Rückzahlung dieses Kredites geregelt ist? Also gibt es da ein Enddatum, bis wann diese neu aufgenommenen EU-Schulden, die dann an die Ukraine gegeben werden sollen, zurückgezahlt werden sollen?
Diese Darlehen haben meines Wissens kein Enddatum. Ich frage das Wirtschaftsministerium, ob dafür Informationen vorliegen.
Nein, wir haben kein Enddatum.
Ja, ist das, also das war für die Bundesregierung akzeptabel, dass es sozusagen EU-Dauerschulden gibt?
Naja, die Debatte um diesen Kredit, der ist im Dezember geführt worden, ich würde auf das verweisen, was wir damals kommuniziert haben.
Dann wechseln wir nochmal das Thema. Herr Jung?
Ja, die Kollegin hatte vorhin zwar schon Epstein-Affäre drin, aber ich würde das gerne mal auf den Komplex Palantir erweitern. Mit der offenen Frage, ob der Bundesregierung bekannt ist, ob Peter Thiel immer noch deutscher Staatsbürger ist. Der taucht ja auch prominent in den Epstein-Akten auf, hat die amerikanische, neuseeländische Staatsbürgerschaft, aber auch laut Berichten die deutsche Staatsbürgerschaft. Er ist ja auch in Deutschland geboren worden. Die Bundesregierung handelt oder will handeln mit seinem Unternehmen Palantir. Herr Zanetti, Herr Cornelius, wissen Sie, ob Peter Thiel deutscher Staatsbürger ist und wie steht der Bundeskanzler zum Einsatz von Palantir?
Ich habe keine Informationen über die Staatsbürgerschaft von Herrn Thiel.
Ich ebenfalls nicht.
Vielleicht können Sie das mal nachreichen. Sie wollen ja mit
ich weiß nicht, ob die Bundesregierung dazu auskunftspflichtig ist, aber wir prüfen das gerne.
Wie steht denn der Bundeskanzler zum Einsatz von Palantir? Palantir hat sich ist eine sehr problematische Software, die Peter Thiel hat sich im Austausch mit Epstein für einen Tribalismus in Europa ausgesprochen. Das heißt, sie wollen hier die Europäischen, die Union zersetzen. Wie steht der Kanzler dazu? Das ist ja umstritten innerhalb der Bundesregierung. Die Justizministerin lehnt Palantir auf Bundesebene ab. Der Bundesinnenminister möchte das gerne einsetzen. Was sagt der Kanzler eigentlich?
Eine sehr lange Frage mit einer kurzen Antwort. Der Bundeskanzler hat keine Meinung momentan zu Palantir, die er hier öffentlich kundtun möchte.
Ich
möchte an der Stelle auch sagen, dass Bundesinnenminister Dobrindt sich nicht dazu geäußert hat, eine einzelne Software einzusetzen, sondern wir hier immer noch in einem entsprechenden offenen Prüfverfahren sind.
Dann nochmal Herr Jessen zu einem anderen Thema.
Ja, ich muss eine peinliche Aufmerksamkeitslücke offenbaren und Frau Ungrath um Hilfestellung bitten. Hatte das Thema Leak am Anfang der Sitzung irgendetwas mit dem Stichwort Netzpaket zu tun gehabt?
Ja.
Ja, okay, dann erübrigt sich die Frage, dann war ich da einfach unaufmerksam. Danke.
Dann wäre das zum Ende auch noch geklärt. Jetzt ist die Liste, meine Frageliste, tatsächlich am Ende. Damit sind wir am Ende der heutigen Regierungspressekonferenz. Aber Herr Hinterseher hätte noch eine Nachlieferung, die nehmen wir mit.
Ja, ich habe noch eine Nachlieferung zur Frage von Ihnen, Herr Rinke, zur Registrierung in den USA. Wir haben aktuell auf der Krisenvorsorgeliste Elefant in den USA eine hohe vierstellige Zahl an registrierten Deutschen. Sie kennen das allerdings. Das ist immer nur ein Ausschnitt der Realität. Es ist mitnichten die Gesamtzahl der dort lebenden Deutschen, darunter Doppelstarter oder aktuell Reisende. Deswegen ist es auch immer nur ein Indikator für die tatsächlich dort aufenthältigen Personen. Die Deutschen im Ausland, das wissen Sie, unterliegen keiner Meldepflicht.
Dann danke ich dafür. Dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende für heute. Am Mittwoch gibt es die nächste Regierungspressekonferenz. Tschüss, bis dahin.